Ich lese weiter aus 2. Chronik 29, nämlich das Ende der Geschichte, ab Vers 27. 2. Chronik 29, Vers 27. Und Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Saitenspiele Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an, und der Gesang erscholl, und die Trompeten ertönten. Und das alles währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Und der König Hiskia samt den Oberen gebot den Leviten, den Herrn zu loben mit den Liedern Davids und des Sehers Asaph. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Und Hiskia hob an und sprach: Nun habt ihr für den Herrn eure Hände gefüllt. Tretet herzu und bringt die Schlachtopfer und Lobopfer zum Hause des Herrn. Und die Gemeinde brachte herzu Schlachtopfer und Lobopfer, dazu jeder, der willigen Herzens war, Brandopfer. Und die Zahl der Brandopfer, die die Gemeinde brachte, war 70 Rinder, 100 Widder und 200 Lämmer. Dies alles zum Brandopfer für den Herrn. Es waren aber der geweihten Tiere 600 Rinder und 3000 Schafe. Aber die Priester waren zu wenig, um allen Brandopfern die Haut abziehen zu können. Darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis die Arbeit verrichtet war und bis sich die Priester geheiligt hatten. Denn die Leviten waren williger gewesen, als die Priester sich zu heiligen. Auch waren es viele Brandopfer mit dem Fett der Dankopfer und mit den Trankopfern zu den Brandopfern. So wurde der Dienst am Hause des Herrn geordnet. Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Wir sehen hier ein Volk, was voller Freude ist. Und wir sehen auch einen König, der voller Freude ist. Und wir sehen letztlich auch Gott, der voller Freude ist. Und der Grund ist, dass ein ganzes Volk zu ihm umgekehrt ist, innerhalb weniger Tage. Und im Kapitel davor, das sehen wir aber eigentlich noch einen ganz anderen Zustand. Und da stellen sich natürlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass im vorherigen Kapitel die Zustände so schlecht waren? Und die zweite Frage ist, wie konnte es dann aber passieren, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit die Zustände plötzlich so gut waren? Der Text heute, der ist aus den Chroniken, aus 2. Chronik. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Hiskia öffnet die Türen des Tempels. Und manche erinnern sich vielleicht noch, dass wir vor einigen Monaten schon mal was vom Hiskia gehört haben. Und der Text da war aus den Königen. Und jetzt lesen wir hier in Chroniken. Und da ist es so, die religiösen Reformen, wozu natürlich auch die Wiederherstellung des Tempels gehört, solche Dinge, die finden wir eher in den Chroniken. Und die Sachen, die eher politisch sind, die stehen vorrangig im Buch der Könige. Und das finde ich eine sehr interessante Sache, weil da müssen wir wissen, dass Chroniken und das Buch der Könige oder die beiden Bücher der Könige, die haben mit größter Sicherheit zwei unterschiedliche Autoren. Und es ist schon eigentlich allein deswegen klar, weil sie mit rund 100 Jahren Abstand geschrieben wurden. Wahrscheinlich hat ein Buch der Jeremia geschrieben und das andere der Esra. Und jeder von den beiden Schreibern, unabhängig davon, wer das jetzt war, geht auf Dinge ein, die der andere überhaupt nicht erwähnt. Also es ist nicht so, dass wir zweimal die gleiche Geschichte lesen, sondern es sind unterschiedliche Dinge, die geschildert werden, die wir nur im jeweiligen Buch lesen. Und ich denke, das ist mit gutem Grund so, weil Gott wacht immer über sein Wort. Und Gott lässt es nicht zu, dass irgendwas vergessen wird in seinem Wort, was er uns noch mitteilen möchte oder dass da irgendwas drinnen steht, was er da nicht stehen haben will. Und der Heilige Geist ist ja natürlich der Autor der ganzen Bibel. Es ist klar, es wird uns auch in der Bibel mehrfach bestätigt, zum Beispiel in 2. Timotheus oder 2. Petrus. Und der Heilige Geist hat es für wichtig gehalten, dass uns beide Dinge mitgeteilt werden. Die religiösen Reformen und das Politische, was Hiskia getan hat. Und ich denke, auch hier ist klar, warum. weil Gott uns da zeigen wollte, dass alle Bereiche unseres Lebens seiner Herrschaft unterstehen müssen, nicht nur das Politische oder nicht nur das Religiöse. Es ist nicht was, was man einfach trennen kann in zwei Teile, dass man sagt, mein Glaube, der ist das eine und meine Politik, die ich tue, die ist was anderes, sondern es gehört beides wirklich zusammen. Und darum hat der Heilige Geist es auch für wichtig gehalten, dass wir von beiden Sachen hören. Und da lesen wir im Vers 3 in unserem heutigen Kapitel: Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Ja, wie entschlossen der Hiskia ist, das haben wir auch schon das letzte Mal gehört, als ich über den Hiskia gepredigt habe. Und hier sehen wir noch ein bisschen mehr von seinem geistlichen Vorbild. Wann ist das alles passiert, von was wir hier lesen? In welcher Regierungsphase von Hiskia befinden wir uns? Wer weiß es? Anfang, Ende, Mitte, irgendwann? Ganz am Anfang, genau. Im ersten Monat des ersten Jahres. Also auf Deutsch sofort. Sofort, als Hiskia anfängt. Wir sehen hier gleich den Einstieg, wie er beginnt. Und da dürfen wir zwei Sachen nicht vergessen. Erstmal, in welchem katastrophalen Zustand das Land eigentlich ist. Wir wissen, sein Vater, der war der bis dahin vielleicht sogar schlechteste König über Juda und einer, der wirklich als besonders schlecht herausragt. Und er hat das Land völlig ruiniert. Ob es politisch ruiniert war, finanziell, geistlich war es im schlimmsten Götzendienst versumpft, bis zu diesem Zeitpunkt. Der Tempel war völlig verschlossen und dem Herrn wurden gar keine Opfer mehr gebracht, keine Ehre mehr gegeben. Und dann sehen wir jetzt den Hiskia. Da musste ich sofort an andere Könige denken, wenn wir zum Beispiel mal ins Buch Esther reinschauen. Im ersten Kapitel, da lesen wir vom König Ahasveros. Und der hat ein Fest feiern lassen und das Fest ging ein halbes Jahr lang, selbstverständlich zu seiner Ehre. Da kann man schon mal ein halbes Jahr lang feiern. Oder an den Belzazar, musste ich denken, Daniel 5, der ein Fest feiert mit über 1000 Leuten, selbstverständlich auch zu seiner Ehre. Was gäbe es mehr Verehrenswertes als diese Herren? So haben sie zumindest beide gedacht. Ja, und das hätte der Hiskia natürlich auch mal machen können, weil jetzt so anlässlich dessen, dass er König ist, das ist eine tolle Sache. Und der Hiskia, naja, er ist ja auch ein junger Mann, 25 Jahre alt erst, das dürfen wir auch nicht vergessen, wie jung er ist. Und da wäre es natürlich naheliegend, dass er sagt, jetzt muss ich es erst mal auskosten, wenn ich König wäre. Jetzt habe ich endlich Privilegien, Zeit es auszunutzen. Aber was macht der Hiskia in dem Moment? Wir haben es gelesen, erster Monat des ersten Jahres, sofort. Hier steht nichts von irgendwelchen Festen, sondern Hiskia, der legt los. Und zwar räumt er auf, mit Sünde räumt er auf. Das ist das, was Hiskia als erstes tut. Kein Fest anlässlich seiner Ehre, sondern im Gegenteil. Das Erste, was der Hiskia tut, ist, dass er zum Tempel geht. Und da steht, er hat die Türen aufgemacht. Der Hiskia ist nicht hergegangen, hat seine Diener geschickt und hat gesagt, wäre ja für den König eigentlich logisch, dass er seine Diener schickt. Er gibt die Anweisung, was zu tun ist. Aber Hiskia ist selber vorne weggegangen und hat die Türen des Tempels selber aufgetan. Er ist vorne weggegangen und hat damit ganz klar gezeigt, wo die Richtung jetzt hingehen wird unter seiner Herrschaft. Und es erinnert mich so ein bisschen an den Luther, der auch seine Thesen an die Schlosskirche genagelt hat vorneweg und alle Menschen schauen nur, was macht er da. Und so war das bestimmt auch großes Erstaunen für die Menschen, als die diesen jungen König gesehen haben, der zum Tempel geht und die Türen wieder aufstößt und sofort alle Menschen zur Umkehr ruft. Und eine große Erweckung braucht immer auch einen großen Anführer. Und der Hiskia, der hat im Gegensatz zu seinem Vater, hat er sehr klar erkannt, woher die Misere in dem Land kam. Im Psalm 33, Vers 12 lesen wir, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und ich glaube, das wäre auch für unser Land gut, wenn sowohl die Politik als auch die Bürger erkennen würden, was das bedeutet. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, nicht wohl dem Volk, dessen Gott der Herr nicht ist. Und daher ist es als Gläubige und als Gemeinde, ist es da auch unsere Aufgabe, dass wir für die Politik beten, für unser Land beten und das am besten täglich. Und ich bin überzeugt, dass es auch in dieser wirklich finsteren Zeit des Ahas, es war eine ganz schlimme Zeit für Israel, ich bin überzeugt, dass es auch dort gläubige Leute gegeben hat, die für die Regierung gebetet haben und für den König. Es ist ein geistliches Gesetz eigentlich, dass es immer und zu allen Zeiten hat Gott sich irgendeinen Überrest aufgehoben. Es gibt es nie, dass alles verschwunden ist, sondern wenn die Zeiten auch noch so dunkel sind, es gibt immer einen Rest für den Herrn. Und ich glaube, ja, bei dieser schwierigen Regierungsübernahme, die der Hiskia da vor sich hatte, da hat er auch wirklich jeden Gläubigen brauchen können, der ihn da im Gebet unterstützt. Weil es war ja nichts mehr vorhanden in dem Land, sondern das Land war völlig weg vom Herrn. Den Tempeldienst hat es überhaupt nicht mehr gegeben. Und dann kommt er und stellt alles auf den Kopf und bringt was, ja, für das sich niemand eingesetzt hat bis dahin. Und das als junger Mann, das hätte vielleicht auch das Ende seiner Herrschaft sein können. Es weiß ja niemand, was da passiert. Aber Gott hat da Hiskia vertraut und Hiskia ist wirklich ein Mann, der im Alten Testament heraussticht als einer, der Gott vertraut hat, wie kaum ein anderer sonst noch in der Bibel. In den Versen 4 und 5, da lesen wir weiter. Er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Ja, Hiskia sagt zu den Leviten, er ruft sie alle zum Tempelplatz im Osten und sagt, heiligt euch, jetzt, sofort. Und da müssen wir eigentlich schon stutzig werden, dass wir sagen, warum muss er ihnen das überhaupt sagen? Die Leviten und die Priester hatten eine klare Aufgabe, dass sie nämlich immer geheiligt sind. Das musste nicht extra passieren, sondern dafür hatten sie fortlaufend Sorge zu tragen. Und dafür wurden extra Steuern gezahlt vom Volk, dass diese Leute von anderer Arbeit befreit sind und sich um diesen Tempeldienst kümmern können. Aber sie haben es nicht getan. Ich weiß nicht, was sie sonst den ganzen Tag gemacht haben, aber der Grund ist klar, warum sie nicht geheiligt sind, weil sie ihre Aufgabe völlig vernachlässigt haben und die Prioritäten in ihrem Leben waren völlig falsch gelegen. Falscher, wie es eigentlich nicht mehr hätte gehen können. Und für diese Reinigung, das waren ja sehr strenge, sehr genaue Vorschriften für die Leviten, was sie da tun sollten. Nicht ganz so streng vielleicht wie für die Priester, weil die Leviten hatten untergeordnete Aufgaben. Das heißt, sie haben die Tiere geschlachtet, die Stücke dann gewaschen, heilige Geräte getragen, Musik gespielt, aber jetzt die Opfer auf dem Altar dargebracht, das haben die Priester. Und diese Reinigung, die hat eine Woche gedauert für die Leviten, lesen wir in Vers 17. Und Hiskia, der ja, ist auch wieder ganz schonungslos, wenn er mit den Leviten spricht und er analysiert da die Situation ganz genau. In den Versen 6 bis 9 lesen wir die Analyse, die eigentlich treffender überhaupt nicht sein könnte. Da spricht Hiskia zu den Leviten: Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie dahin gegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspotte, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Ja, die Probleme sind ganz klar erkannt. Israel oder Juda genau genommen hat mehrere Kriege verloren, unter anderem auch gegen das Nordreich Israel in dieser Zeit. Und es sind hunderttausende Männer sind weggeführt worden und viele gestorben. Und der Grund war der abscheuliche Götzendienst. Und Hiskia redet den Leviten aber nicht nur ein schlechtes Gewissen ein, was sie aber zu Recht haben sollten, sondern er bringt auch gleich die Lösung mit im Vers 10. Sagt er ihnen: Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Er kennt auch klar die Lösung. Und diese Ernsthaftigkeit, die der Hiskia hat, die überträgt sich auch automatisch auf andere. Und so ist es auch in unserem Leben als Christen. Wenn ein Christ andere dazu ermutigen will, dass sie zum Beispiel sonntags in die Gemeinde gehen, und er kommt sonntags nicht in die Gemeinde, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn er andere Menschen ermutigen will, dass sie die Gebote der Bibel wirklich einhalten, und er tut es nicht, ja, dann wird er da auch niemanden gewinnen durch sein Vorbild. Und von daher, wenn du wirklich Menschen gewinnen willst, wenn es dir wichtig ist, dass du Menschen ja dazu führst, dass sie nach den Geboten der Bibel leben, dann ist es auch wichtig, dass du das selber vorlebst in dem, was du tust, in dem, was du sagst. Und das ist eine schwierige Aufgabe, ohne Frage, der wahrscheinlich keiner voll gerecht werden kann. Aber doch müssen wir danach streben, jeder Einzelne. Und wir sehen auch, es lässt sich nicht trennen, dass der Glaube nur in der Familie oder nur auf der Arbeit oder nur im Freundeskreis gelebt wird, sondern überall. Der Glaube ist das, was uns bestimmt. Er ist das, was uns eigentlich charakterisiert. Und von daher, ja, wenn wir da Menschen gewinnen wollen, dann für die Bibel, dann müssen wir auch so leben, wie es die Bibel uns sagt. Und da frage ich dich, ob du das vorlebst. Ob du das wirklich so vorlebst, dass das andere Menschen gewinnen kann und zeigt, was die Bibel wirklich für ein Buch ist, dass es Gottes Wort ist, was Einfluss hat auf die Menschen. Und wenn das nicht so ist, dann rate ich dir, dass du die Ursachen dafür sehr genau erforschst. Es ist eine wirklich ernste Frage und man darf die nicht einfach abtun und wenn der Gottesdienst vorbei ist, schnell vergessen, sondern solange wir da keine Antwort drauf gefunden haben, ja, da muss es in unserem Herzen bewegt werden, so lange, bis wir eine Antwort haben, warum wir irgendwas nicht tun. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir es tun. Und Hiskia, der ruft den Leviten noch was Entscheidendes ins Gewissen. Im Vers 11, da sagt er zu ihnen, seid nicht lässig, denn euch hat Gott erwählt. Und das ist jetzt 2700 Jahre her, dass Hiskia das gesagt hat. Und das hat mich aber sehr angesprochen. Seid nicht lässig, denn euch hat Gott erwählt. Es gibt einen Grund, warum die Leviten nicht lässig sein sollen. Weil sie erwählt sind. Und jetzt nennen wir uns ja Freie Baptisten Gemeinde und das Wort Gemeinde, das kommt natürlich aus dem Griechischen. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß wahrscheinlich, dass Gemeinde Ekklesia heißt im Neuen Testament. Und Ekklesia heißt übersetzt so viel wie die Herausgerufenen. Also Gemeinde sind herausgerufene Menschen. Und wer herausgerufen ist, der wurde von jemand gerufen, der ihn offensichtlich auch erwählt hat. Das heißt, das gilt damals genauso, wie es heute für uns gilt. Und die Leviten, die waren aber nachlässig gewesen. Sie waren nicht gereinigt, sie haben alles nicht getan, was sie tun sollten. Und ich habe so den Eindruck, ihre Schuld, die haben sie eigentlich auch nicht richtig erkannt. Im Vers 18, das sagen die Leviten, wir haben alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, hatte wegwerfen lassen, als er untreu wurde, wieder aufgestellt und geweiht. Und als ich den Vers so gelesen habe, habe ich mir gedacht, Moment mal, was ist eigentlich mit euch? Ihr habt eine Woche gebraucht, um alles wieder rauszutragen aus dem Tempel und das hat der König Ahas bestimmt nicht alleine da reingetragen, wenn ihr mit, weiß nicht wie vielen Dutzend Leuten, eine Woche braucht, um das wieder rauszukriegen, sondern offensichtlich hat ihm da irgendjemand geholfen, das alles reinzutragen. Ja, und wer waren wahrscheinlich die Helfer, die es reingetragen haben? Vermutlich die, die für den Tempel zuständig waren. Und wer kann das nur gewesen sein? Die Leviten selber. Das heißt, sie waren genauso beteiligt und nicht nur der König Ahas, sondern die Misere lag auch sehr wohl an ihnen selbst. Und wir lesen auch nirgendwo von Widerstand, dass, ja, dass da Leviten oder Priester dagegen aufbegehrt hätten und gesagt hätten, was tut ihr mit dem Haus des Herrn? Da ist nichts davon zu lesen und von daher dürfen wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich einverstanden waren. Und fast ganz Israel hat es sich abgewendet. Und das liegt natürlich auch zum großen Teil am Volk, das ist klar, weil auch das Volk hat sich abgewendet. Aber vor allem ist Israel durch eine Führungskrise in diese große Not reingekommen. Weil die obersten Leiter, der König, der hat sowieso völlig versagt, der war der schlimmste von allen. Aber auch Priester, Leviten, die Oberen im Volk, alle haben versagt. Es gab ein absolutes Kollektivversagen im Volk. Wir sehen niemanden, der erwähnt wird. Da frage ich mich, wo waren in dieser Zeit die guten Leiter im Volk Gottes? Wo waren die guten Unterleiter und wo waren überhaupt noch Menschen, die seinen Willen tun wollten? Wir lesen da praktisch von niemanden. Aus anderen Büchern wissen wir, dass es doch noch wenige gab, zum Beispiel den Jesaja, der auch in dieser Zeit gelebt hat. Also mindestens einen muss es gegeben haben und bestimmt auch noch den einen oder anderen, aber es waren wenige, es waren sehr wenige in dieser Zeit. Ja, und in Israel, wir haben es festgestellt, es fehlte an guten Leitern und es fehlte an klaren Hierarchien. Beides war so nicht richtig gegeben. Und zwar gab es natürlich Hierarchien, das ist klar, Obere und den König, aber die Leute, die da waren, das waren einfach die falschen Leute für diese Aufgabe oder sie haben zumindest nicht das getan, was sie sollten. Und ich habe es ja schon erwähnt, in der Bibel gibt es immer einen Überrest, der uns hier aber nicht erwähnt wird, wie in anderen Geschichten, zum Beispiel von Noah oder Elia. Aber ich denke, irgendwelche Leute hat es noch gegeben, auch wenn sie nicht erwähnt werden, aber offensichtlich nicht in der Führungsriege von diesem Land. Ja, also als Zusammenfassung, es haben Männer gefehlt, vor allem Männer da, aber auch Frauen, die Charakter hatten und die dem Herrn dienen wollten. Und es ist bei weitem nicht das einzige Mal in der Geschichte von Israel, dass wir da lesen, dass solche Leute fehlen, aber hier sehen wir doch einen besonderen Tiefpunkt. Und in so eine Situation, die sich in Israel x-mal wiederholt hat, in die können wir natürlich genauso als Gemeinde hineingeraten. Das sehen wir im Neuen Testament in mehreren Briefen und das sehen wir besonders auch in den Sendschreiben. Und da gilt es natürlich auch, dass wir uns hinterfragen. Natürlich haben wir heute keinen König, keine Priester, keine Leviten, das gibt es alles nicht mehr. Aber Hierarchien und Leiter, das haben wir genauso noch. Weil ohne Hierarchien, da funktioniert kein einziges System. Stellt euch vor, jetzt in Deutschland zum Beispiel hätten wir, ja, müssten sich jedes Mal 80 Millionen Menschen einigen, wenn wir ein neues Gesetz erlassen wollen. Würde nie funktionieren. Und deswegen sind Hierarchien wichtig und es klingt, ich weiß, das klingt in den Ohren von vielen Leuten negativ, weil es klingt so nach gehorchen müssen oder unterdrückt werden oder ober-unter. Aber das ist nicht wahr, sondern hierarchische Strukturen, das ist biblisch. Da lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 3 von der Hierarchie, die Gott selber sich erdacht hat. Da heißt es: Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Also die Folge ist ganz klar, ganz oben steht Gott über allem, wer soll es auch sonst sein, und ist das Haupt Christi. Und Christus ist das Haupt jedes Mannes, das heißt jeder Mann ist natürlich auch demjenigen, der über ihm steht, rechenschaftspflichtig, dem Herrn Jesus Christus. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Und das darf jetzt niemand missverstehen, dass diese Hierarchien, die sind nicht dafür gedacht, um andere Menschen zu unterdrücken oder um sie zu missbrauchen, sondern ganz im Gegenteil. Hierarchien sind dafür gedacht, dass man für diejenigen, die weiter unten stehen, die Verantwortung übernimmt und diese Verantwortung, ja, diese Rechenschaft gegenüber jemandem abgibt, der weiter oben steht. Und so hat der Herr Jesus Christus zum Beispiel für uns die Verantwortung übernommen, mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung für unsere Sünden. Da hat er die Verantwortung übernommen, dass wir vor Gott, zu Gott kommen können und dass wir mit Gott leben können. Das heißt, es war eine Verantwortung. Jesus hat seine Macht nicht missbraucht, dass er in der Hierarchie weiter oben steht, sondern im Gegenteil, sein Interesse galt dem Wohl der Unteren. Es galt dem Wohl von allen Menschen. Und von daher ist dieses Übergeordnetsein in der Hierarchie, das ist nicht vorrangig ein Recht, sondern das ist in allererster Linie eine Pflicht, nämlich die Pflicht für diejenigen zu sorgen, die weiter unten stehen in der Hierarchie und die Rechenschaft ja demjenigen zu geben, der weiter oben steht. Und da sehen wir natürlich die Rechenschaft, das ist in erster Linie natürlich demjenigen, der ganz oben steht, nämlich Gott im Herrn und seinem Sohn Jesus Christus. Und ja, Hierarchien, wie gesagt, allgegenwärtig, überall, ob in der Regierung, ob auf der Arbeit, oder auch in der Gemeinde. Und wer in der Hierarchie weiter oben steht, der hat überdurchschnittlich viel Einfluss, das ist klar. Und er hat aber auch überdurchschnittlich viel an Leistung, was er erbringen muss, und an Rechenschaft, was er abgeben muss. Und von daher, ja, braucht derjenige auch mehr Fähigkeiten und größeren Einsatz. Ich denke, das scheint eigentlich jedem klar, dass es so sein muss. Und dieser Aufbau, der gibt auch Ordnung, der gibt Struktur und der gibt Sicherheit für ein funktionierendes System. Und der Herr Jesus, der hat seiner Gemeinde auch eine Ordnung gegeben. Und es gibt, ja, zur Gemeinde Jesu gehören alle, die Teil seines Leibes sind, alle Gläubigen in der Welt. Aber natürlich sind nicht alle Gläubigen auf einem Haufen, sondern sie sind zum Glück verteilt über die ganze Welt, weil überall muss die Botschaft von Jesus verkündigt werden. Und von daher haben wir Ortsgemeinden, wo sich eine gewisse Menge an Gläubigen trifft. Und da spielt es keine Rolle, wo in der Welt diese Gemeinde ist, ob die groß oder klein ist, in welchem Land, auf welchem Kontinent. Sondern es gibt eine Ordnung, die wir in der Bibel sehen, und die hat der Herr Jesus in seiner Weisheit jeder Gemeinde verordnet. Und da gibt es eine Struktur, die wir im Neuen Testament sehen, zum Beispiel, dass an der Spitze der Gemeinde die Ältesten stehen, der oder die Ältesten. Und die haben besondere Aufgaben, die Ältesten. Das heißt, vorrangig ist es natürlich ihre Aufgabe, dass sie die Gemeinde lehren und dass sie dafür Sorge tragen, dass die Bibel richtig erklärt wird und verkündigt wird. Und eine besondere weitere Aufgabe ist der Hirtendienst, das heißt, dass sie sich um Menschen kümmern und die in ihrem Glaubensleben voranbringen. Und natürlich auch ganz besonders das Gebet für die Gläubigen. Und dann lesen wir noch ein weiteres Amt, zum Beispiel die Diakone, deren Aufgaben im weitesten Sinne auch durchaus deckungsgleich sind mit denen der Ältesten, deckungsgleich sein können, aber nicht unbedingt immer müssen. Zum Beispiel muss ein Ältester ein geschickter Lehrer sein. Ein Diakon muss es nicht unbedingt, aber wenn das ist, dann ist das natürlich umso besser. Und dann haben wir noch Ämter, die so vielleicht gar nicht in der Bibel genannt werden, aber wir brauchen jemanden, der zum Beispiel die Finanzen der Gemeinde verwaltet. Wenn das jetzt alles die Ältesten tun müssten, dann haben sie natürlich keine Zeit mehr, um sich um den Predigtdienst zu kümmern oder um den Hirtendienst. Von daher muss die Aufgabe weitergegeben werden und braucht treue Leute, die diesen Dienst tun. Und wir haben auch Ämter, die es vielleicht damals gar nicht gab. Zum Beispiel den Dienst an der Technik. Damals gab es keine Technik, aber heute ist es ein notwendiger Dienst, weil wenn wir jetzt jemanden, ja, stellt euch vor, wir haben niemanden, der den Technikdienst macht, in einem großen Gemeindesaal, da verstehen vielleicht die Leute in der hintersten Reihe nichts mehr vom Gottesdienst. Und dann ist auch die Arbeit vom Prediger umsonst gewesen, wenn viele ihn nicht verstehen können. Dann hat er die viele Zeit umsonst rein investiert, sondern er braucht auch Leute, die ihm helfen, die ihm zuarbeiten. Und dann gibt es viele Dienste, wo ich auch nicht weiß, ob es die damals gab. Zum Beispiel den Kindergottesdienst. Aber es ist dringend notwendig, dass eine Gemeinde auch da engagierte Leute hat, die sich hinsetzen, die es vorbereiten und die Inhalte der Bibel, die wirklich auch öfters mal schwer zu verstehen sind, dass die für Kinder kindgerecht aufbereitet werden, damit auch in ihrem Herzen Veränderung stattfinden kann und dass auch sie erkennen, was Glauben bedeutet und was sie zum Herrn Jesus finden. Da braucht es engagierte Leiter. Und dann hat die Gemeinde natürlich noch ganz viele kleine Aufgaben, die viele gar nicht so wahrnehmen. Bei uns gibt es zum Beispiel einen Begrüßungsdienst oder einen Küchendienst. Und jeder von diesen Diensten ist wichtig und jeder von diesen Diensten ist gut. Und wer den Dienst tut, der soll ihn natürlich für den Herrn tun und nicht vorrangig für andere Menschen, weil er gesehen werden möchte oder weil er Ehre haben möchte, sondern die Aufgabe von Dienst, ja, das ist niemals die eigene Ehre, sondern es ist die Ehre Gottes. Und von daher, wenn wir dienen, dann sollen wir das nicht tun, um von anderen Menschen gelobt zu werden. Allerdings spricht natürlich auch nichts dafür, dass wenn Geschwister Dienst tun, dass sie dann auch gerne mal gelobt werden, weil ich denke, das tut auch jedem gut, wenn er das mal hört. Und von daher dürft ihr mich jetzt nicht missverstehen, dass niemand andere loben darf. Und die Frage ist dann hier, ist auch jeder von den Diensten gleich wichtig? Und das muss man so dann schlussendlich doch verneinen. Jeder Dienst ist wichtig, ja, aber er ist nicht unbedingt gleich wichtig. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal annehmen, wenn wir keinen Begrüßungsdienst mehr hätten, dann ist das schade. Aber die Folge daraus ist noch nicht, dass die Gemeinde dann plötzlich droht, auseinanderzufallen oder dass dann die Gemeinde unbiblische Dinge lehrt oder in der Gefahr steht, sich Götzendienst oder sowas zuzuwenden. Das folgt daraus nicht unbedingt. Und wenn es aber in der Gemeinde an anderen Stellen zu wenig Leute gibt, die den Dienst tun, zum Beispiel die Gemeinde zu leiten in den verschiedenen Dingen, ob es ja die Lehre im Gottesdienst oder in der Bibelstunde, bei uns gibt es auch noch das TDZ, oder zum Beispiel bei den Glaubensgrundkursen, wo ein Mensch sich Zeit nimmt, um einen anderen Menschen intensiv in der Bibel zu schulen und ihm zu erklären, was die Bibel für ihn bedeutet und wie sie zu verstehen ist. Ja, wenn jetzt an der Stelle, wenn dieser Dienst nicht stattfindet, dann ist es wirklich ein existenzielles Problem. Dann wird die Gemeinde über kurz oder lang nicht bestehen können. Das ist völlig klar. Das haben wir am Beispiel von Israel sehr klar gesehen, was passiert, wenn die Gemeinde nicht richtig geleitet wird. Und von daher ist es natürlich ja besonders wichtig, dass in diesen Ämtern Menschen da sind, die sich trauen und die den Dienst tun für den Herrn. Und der Herr Jesus hat in Matthäus 25 mal ein Gleichnis erzählt. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ein Talent ist damals ja im Grunde eine Silbermenge gewesen, eine Geldwährung, wenn man so will. Und da ist ein Herr außer Landes gegangen und hat jedem von den Knechten eine gewisse Menge anvertraut. Dem einen ein Talent, dem anderen zwei, dem nächsten fünf. Das heißt, jeder hat unterschiedlich viel bekommen und sie hatten aber alle die gleiche Aufgabe. Ich habe dir eine gewisse Menge Talente gegeben und schau, dass du daraus so viel wie möglich machst und so viel Gewinn einbringst, wie es mit der Menge möglich ist. Und der strenge Herr, er hat erwartet, dass jeder diese Talente einsetzt in seiner Zeit, bis er wiederkommt. Und ja, die Knechte, die haben das mit unterschiedlichem Erfolg getan. Natürlich ist klar, diejenigen, die mehr Talente haben, haben es dann am Ende auch geschafft, mehr Gewinn zu erwirtschaften. Aber es gab auch einen Knecht, der hat mit seinem Talent überhaupt nichts gemacht, sondern der hat es vergraben und hat gewartet, bis der Herr wiederkommt. Und er dachte, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Schließlich hat er ihm ja immerhin die gleiche Menge Geld zurückgebracht, wie er bekommen hat. Er hat nichts veruntreut oder verloren. Aber der Herr hat nicht gesagt, passt drauf auf, dass es nicht weniger wird, sondern er hat gesagt, ich will, dass es mehr ist, wenn ich zurückkomme. Ich will, dass ihr es so einsetzt, dass viel dabei rauskommt. Und die Botschaft vom Herrn Jesus, die ist natürlich klar. Wer ist der Herr, der außer Landes geht? Ja, der Herr ist natürlich er. Wir warten noch auf seine Wiederkunft, aber er wird sicher kommen. Das hat er uns verheißen. Und wenn er wiederkommt, dann wird er auch mit seinen Knechten abrechnen. Und jeder hat Talente bekommen. Das sehen wir auch in dem Gleichnis ganz klar. Es gibt niemanden, der keine Talente hat. Jeder Gläubige hat eine. Der eine hat vielleicht mehr wie der andere, das mag sein. Aber alle haben Talente bekommen. Und alle haben die gleiche Aufforderung bekommen. Setz diese Talente für mich ein, sodass für mich möglichst viel Gewinn herauskommt. Also es ist sehr klar, was das in unser Leben, ja, wie der Herr Jesus da in unser Leben hineinspricht. Wir haben Talente von ihm bekommen und wir sollen die für ihn einsetzen, möglichst gewinnbringend. Und auch in der Zeit von Hiskia hat es Menschen gegeben, die Talente hatten, weil wir haben ja gesehen, jeder hat Talente. Und natürlich hat auch damals der eine mehr, der andere weniger bekommen. Und es war auch schon zur Zeit seines Vaters Ahas so. Bloß sehen wir leider sehr wenig Frucht in der damaligen Zeit unter seinem Vater Ahas. Und der Grund ist, die Leute haben ihre Talente nicht eingesetzt. Das, was Gott ihnen gegeben hat, haben sie nicht verwendet, wie sie es gesollt hätten. Sie haben es quasi vergraben, wenn man so will. Und das hatte katastrophale Folgen für das Land. Also es ist kaum vorstellbar eigentlich, in welchem Zustand dieses Land war, was im schlimmsten Götzendienst versunken ist, was von Krieg gebeutelt war, was politisch völlig abhängig war, schlussendlich von den Assyrern und quasi keinen Handlungsspielraum mehr hatte. Und das alles ist aus dieser Führungskrise entstanden, weil die Menschen nicht ihre Leidenschaftsaufgaben wahrgenommen haben, die Gott ihnen gegeben hat. Und das heißt für uns natürlich als Gemeinde, wenn uns das als Gemeinde passiert, dass wir anfangen, unsere Talente zu vergraben, die Gott uns gegeben hat, dann wird da die ganze Gemeinde natürlich weniger fruchtbar sein. Das ist ein geistliches Gesetz, das sehen wir im ganzen Alten Testament, wir sind es im Neuen Testament und ich denke, wir sehen es auch einfach rein aus unserer Erfahrung heraus. Und wenn jetzt diejenigen, denen Gott diese Leitungsaufgaben zugedacht hat, was in erster Linie natürlich die Männer sind, auch Frauen, ist klar, aber in erster Linie die Männer, wenn die jetzt dieser Verantwortung nicht wahrkommen und ihre Talente nicht einsetzen, dann wird die Gemeinde auf keinen Fall lebensfähig bleiben, sondern sie wird sterben, geistlich in irgendeiner Form, wird es passieren. Das zeigt sich immer wieder in der Bibel. Ohne mutige Leiter, die Gott gehorsam sind und das tun, was er möchte und die bereit sind, sich einzusetzen für ihn, an der Stelle, wo Gott sie hingestellt hat, und die wirklich Zeit, viel Zeit und Kraft, sehr viel Kraft, in den Dienst der Gemeinde und ihrer Mitglieder stellen, wenn es diese Leiter nicht gibt in der Gemeinde, dann kann ich es nur nochmal sagen, dann wird die Gemeinde fallen irgendwann, dann wird sie aufhören zu existieren. Aber es gibt doch Hoffnung, wie es auch für Juda Hoffnung gegeben hat, weil diese Geschichte, zumindest in dieser Zeit unter der Regierung von Hiskia, die hatte ein Happy End. Da sehen wir einen König, einen Mann, der vorne weggeht, ein junger Mann, der sich getraut hat, für den Herrn sich einzusetzen, gegen alle Widerstände. Das hätte das Ende von seinem eigenen Leben bedeuten können, und zwar sehr, sehr schnell, schon im ersten Monat. Und doch wagt das, sich für den Herrn einzusetzen. Und sein Einsatz, der hat andere angesteckt. Die Leviten, sie waren dann wirklich eifrig. Wir lesen es ja, sie waren eifriger als die Priester noch. Weil die waren nämlich leider nicht so eifrig. Und die Leviten haben endlich das getan, was sie hätten tun sollen, weil Hiskia ihnen ins Gedächtnis gerufen hat. Sie sind umgekehrt, haben sich geheiligt und haben den Dienst getan, für den Gott sie auserwählt hatte, wo er ihnen Talente gegeben hatte, denn sie waren die Erwählten. Und wir sehen auch, ja, wie sich das ausbreitet. Mit Hiskia fängt alles an, als großem Reformer, muss man sagen, als großer König, aber auch ein echter geistlicher Reformator. Mit ihm fängt es an und es breitet sich aus auf die Priester, zumindest teilweise, und vor allem auf die Leviten. Und am Ende ist es das ganze Volk von Jerusalem, was wirklich mit willigem Herzen Opfer darbringt und bereit ist, ja, seinen Besitz und ihre Zeit einzusetzen für den Herrn. Und es ist dann große Freude, weil wenn sich Menschen für Gott einsetzen, dann wird es auch immer Freude bringen in ihrem Leben. Das gibt Gott dann auch jedem, der sich einsetzt. Dass es nicht nur eine Last ist, sondern es ist auch eine Freude. Und da hören wir den Jubel und die Musik. Dann wären wir damals da gewesen und wären irgendwo vor Jerusalem gestanden. Dann hätten wir das hören können. So laut war der Jubel dort, weil die Menschen zu Gott umgekehrt sind. Das ist toll, oder? Also ich finde es toll. Und da liegt es jetzt an uns als Gemeinde, an jedem Einzelnen, ob wir so eine Gemeinde sein wollen, wie es die Gemeinde, das Volk Israel war, unter Ahas, seinem Vater, oder ob wir eine Gemeinde sein wollen, die wie Juda unter Hiskia ist. Und ich sehe uns jetzt da derzeit nicht unbedingt in der Gefahr, dass wir in Götzendienst abfallen oder sowas. Aber die Bibel sagt uns da trotzdem auch ganz klar, wer meint, dass er steht, sehe, dass er nicht falle. Also es ist uns immer eine Mahnung. Und dass wir stehen als Gemeinde, das liegt natürlich am Volk. Das heißt, an jedem Einzelnen, der jetzt hier sitzt, der zur Gemeinde gehört, das liegt an ihm, was in dieser Gemeinde passiert und auf welchem Kurs die Gemeinde sich bewegt. Es liegt an jedem Gläubigen, der sich einsetzt oder eben der sich auch nicht einsetzt. Auch damit tut er seinen Beitrag, indem er seine Talente vergräbt. Und darum, ja, betet, dass Gott eure Herzen immer wieder auf ihn richtet, dass wir so sein können wie das Volk am Ende von Kapitel 29, was mit dankbarem Herzen vor den Herrn tritt und gerne bereit ist, auf seine Worte zu hören und gerne bereit ist, seine Kraft, seine Zeit, sein Geld für ihn einzusetzen. Betet dafür, dass Gott das euch in euer Herz gibt. Und betet vor allem auch dafür, dass wir in dieser Gemeinde Leiter haben werden für die Aufgaben, die wir haben, für die Leitung der Gemeinde, für die Lehre, ob in Bibelstunde, sonntags, im TDZ, im Glaubensgrundkurs, wo auch immer. Bete, dass Gott dieser Gemeinde solche Leiter gibt, die genau so sind wie der Hiskia, die Gott vertrauen und die seinen Mut und seine Entschlossenheit haben und seine Weisheit, um die Gemeinde dann recht zu leiten und die so viel Liebe und Vertrauen zu Gott mitbringen, dass dann auch wir irgendwann vom Herrn stehen können als eine Gemeinde, die ihm wohlgefällig ist. Amen.